Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Bitcoin-Podcast Summit 2.0, live aufgenommen in Suriname oder wie wir sagen würden, zum Notdachs-Verstehen-Trainer. Denn wir sind in Suriname und zwar wir, das sind an der Stelle Jan-Paul, hallo.
Hallo, hallo,
vom
hallo.
Notsignal-Podcast. Wir haben Phil.
Hallo.
Phil vom Blog-Trainer-Podcast. Jonas, du bist auch hier.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Bitcoin verstehen und zusammengebracht hat uns am Ende Jeff von Fulmo Tours International.
Hallo.
Und zwar, also wir wollen jetzt kurz zusammenfassen, solange die Eindrücke noch frisch sind. Suriname, es besteht die Möglichkeit, dass das vielleicht Bitcoin Country 2.0 werden könnte nach El Salvador. Und wir sind hier hingereist, um zu verifizieren, kann das stimmen? Was macht dieses Land aus? Was sind die Probleme? Kann Bitcoin hier eine Lösung sein? Und der aktuelle Anlass ist, es gibt eine Wahl, eine Parlamentswahl und auch der oder die Präsidentin wird gewählt und eventuell wird es eine Bitcoinerin. So sagt zumindest das Internet. Das könnte, es ist schon fast ausgemacht, kann man auf manchen Seiten lesen und wir wollten halt gucken, wie groß ist die Bitcoin-Adoption in dem Land? Was prägt das Land? Was für Themen gibt es hier? Und natürlich auch, wie groß sind die Chancen, dass das tatsächlich passiert? Und vielleicht, Jeff, willst du mal einsteigen mit Suriname? Ein, zwei Facts diese so über das Land?
Ja, Suriname ist, wie ihr euch alle sicher jetzt gerade fragt, ein Land in Südamerika. Weder Afrika noch Asien, sondern im Nordosten von Südamerika. Gehört nach Lesart offiziell nicht zu Lateinamerika, weil das im Guyana-Becken liegt, mit den anderen Guyanas und früher eine niederländische Kolonie war, weswegen man niederländisch spricht und auch ganz, ganz viele andere Sprachen, weil es ist gleichzeitig auch so ein Vielvölkerstaat mit ganz vielen verschiedenen Ethnien, die sich alle über die Jahrzehnte und Jahrhunderte vermischt haben und friedlich mit oder nebeneinander leben. Das sind insbesondere die ehemaligen Sklaven, die einerseits ganz viele von denen sind über die Jahre geflohen und haben sich im Dschungel Dörfer aufgebaut, die auch heute noch existieren und haben deswegen so eine Art, ja, Teile ihrer ursprünglichen afrikanischen Kultur bewahrt oder und lokal angepasst mit eigenen Sprachen und eigenen Gebräuchen und da gibt's auch heute noch einige tausend, 10.000 Leute von denen, die eben in den unzugänglichen, auch heute noch relativ unzugänglichen Dschungelgebieten leben. Dann gibt es die irgendwann freigelassenen Sklaven, das war so Mitte des 19. Jahrhunderts und daraufhin haben auf den Plantagen Arbeitskräfte gefehlt, weswegen ganz viele Arbeitskräfte aus Britisch-Indien, hieß Britisch-Indien, oder?
Damals wahrscheinlich,
ja. Also quasi Menschen mit indischem, also Hindustani heißen die mittlerweile vor Ort, dann ein guter Schwung Menschen mit chinesischer Herkunft und Javanesen aus Indonesien. Und das sieht man hier alles gut und das hat alles sich sozusagen in die Kultur geschlagen und in die Sprache und insgesamt, ich glaube, das sowohl flächenmäßig als auch bevölkerungsmäßig das kleinste Land Südamerikas mit 650.000 Einwohnern und wie ist die Länderfläche?
Halb so groß wie Deutschland.
Halb so groß wie Deutschland.
Ja, das fünft dünn besiedelste Land der Welt. Und touristisch eben noch nicht so erschlossen, weil, wie wir gelernt haben, der Strom von Guyana, so den Schlamm, den der Amazonas ins Meer spült, hier wieder in den großen Fluss Suriname reindrückt und deswegen ist die Küste relativ sumpfig und verschlammt. Aber wir haben trotzdem ein, zwei schöne Spots gefunden, wo es sich durchaus lohnt, das Land zu erkunden.
Ja, also was du meinst, ist, es gibt jetzt nicht so diese Posterstrände, ne? Oder die Tapetenstrände, wo man sagt, man legt sich dahin und es sind Palmen und weißer Sandstrand, sondern man muss ein bisschen mehr suchen, um die geeigneten Badespots zu finden.
Und Lust auf Dschungel haben. Das Land ist halt zum großen Teil ist es einfach Dschungel.
Ja, 95%.
Genau. Ja. Deswegen auch Brasilien liegt im Süden und da gibt es kaum eine Verbindung, weil einfach alles zugewachsen ist. Und Französisch-Guyana im Osten und Guyana im Westen, das sind die Nachbarn eigentlich. Okay.
Wikipedia-Eintrag zu Ende.
Hast du gut vorgelesen.
Ich meine, vielleicht Jonas, du warst ja jetzt auch in anderen Ländern nochmal. Das ist ja auch, kann man das vergleichen, dieses Land mit anderen Ländern, wie ist die Bitcoin-Adoption? Du warst in Äthiopien auch, du warst auch in El Salvador natürlich mit, du warst in Südafrika jetzt. Wie ist denn so dein Eindruck von dem Land und welche Rolle spielt Bitcoin hier? Was waren deine Erwartungen, als du hergekommen bist? Was wolltest du vielleicht sehen?
Ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Erwartungen erstmal, weil, wie du gesagt hast, Chef, die meisten wussten ja auch gar nicht, oder ich wusste genauso wenig, wo Suriname überhaupt liegt erstmal, was hier natürlich auch die Geschichte vielleicht darstellt. Deswegen war meine Erwartung in der Hinsicht relativ gering. Auch mit Bitcoin, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich mit dem Thema mit der Präsidentin, mit der Präsidentschaftskandidatin, mit der wahrscheinlich darüber auch noch gleich drüber sprechen werden, nicht ganz so großartig beschäftigt, weil ich mich hier eher darüber informieren wollte. Und insgesamt ist mir aufgefallen, wenn man gerade jetzt mit den anderen Ländern in Afrika auch vergleicht, ein Ding ist mir am meisten rausgekommen bei der Bitcoin-Adaption, dass Bitcoin hier als Scam gesehen wird von den meisten immer noch, von der Bevölkerung. Weil wenn man gefragt hat wegen dem Thema, ey, was glaubt ihr mit Bitcoin, wie geht ihr da ran? Und jede zweite Antwort war gefühlt, ja, Bitcoin ist ein Scam und sie nennen es, glaube ich, auch Wallet hier. Es nennt sich, wir haben es in der Aussprache gehabt oder eine Aussage gehabt, dass ein Wallet als eine Art Scam in die Richtung, dass Bitcoin, die meisten haben irgendwie mal Geld verloren oder kennen jemanden, der mit Bitcoin Geld verloren hat. Und dadurch ist diese Herangehensweise an Bitcoin, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Das war für mich so einer der größten Mitbringsel. Und das Gleiche war nämlich in Südafrika genauso, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, dass es wirklich darum ging, um diese finanzielle Bildung möglicherweise auch, überhaupt erstmal zu wissen, was ist Bitcoin und sich dann ranzuwagen. Weil was wir, glaube ich, alle festgestellt haben, war, dass wenn man über diesen ersten Schritt drüber war, über das Thema, Bitcoin ist übrigens nicht nur ein Scam, sondern ist vielleicht kein Scam, dass man bemerkt hat, dass sie doch sehr, sehr offen waren gegenüber dem Thema Bitcoin. Und es waren ja auch einige, die wir gesehen haben und die wir kennengelernt haben, die dann auch gesagt haben, ja, ich habe vielleicht schon Bitcoin, ich kaufe auch schon Bitcoin. Und was ja auch besonders war, dass es sehr, sehr viele Stores und Geschäfte gibt. Wir hatten jetzt einen Tattoo-Laden gesehen, direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Restaurant plötzlich, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte. Es gab einige Barbershops, wo Jeff leider nicht war dann am Ende. Und genau, das war für mich so zwei, drei Dinge, die ich mitgenommen habe, um zu schauen, okay, wie steht das Ganze? Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz mein richtiges Ergebnis mitgenommen, was ich da genau davon halten soll. Aber ich glaube, es ist noch zu frisch auch, nachdem wir noch hier sind. Das dauert noch zwei, drei Wochen wahrscheinlich.
Es ist ja auch so, Jan-Paul, ihr wollt ja auf jeden Fall später nochmal das ein bisschen zusammenfassen und aufarbeiten. Und wir besprechen jetzt einfach so die ganz frischen Eindrücke. Aber würdest du Jonas zustimmen, dass es super viele Läden gibt hier, die Bitcoin nehmen? Also wenn man gezielt danach sucht, dann findet man sie.
Ja, klar.
Das kann man sagen.
Ich habe jetzt auf die BTC Maps mal bezogen mit, glaube ich, über 140 waren es, glaube ich, die eingetragen waren.
125 Einträge.
Genau. Und ob die jetzt noch alle da sind, darauf kamen wir ja nicht so richtig.
Das wissen wir nicht so genau. Ja. Stimmt, aber das war tatsächlich eine der Sachen, die als erstes aufgefallen sind. Ne? Wenn man auf BTC Map schaut, da findet man über 125 Einträge, die natürlich sehr konzentriert sind hier auf die Hauptstadt Paramaribo. Wir konnten nicht alle verifizieren. Ich glaube, ein paar konnten wir verifizieren. Aber trotzdem ist es doch sinnbildlich. Ich habe mir das mal verglichen mit unserem schönen Saarland, das fast 1 Million Einwohner hat, aber auf BTC Map, glaube ich, nur einen einzigen Eintrag hat. Also wenn man das so vergleicht, könnte man vielleicht sagen, ja, hier ist die Bitcoin-Adoption schon etwas weiter vorangeschritten. Jeff, wir hatten gestern leider das Erlebnis, dass wir einem BTC-Map-Eintrag gefolgt sind, um ein Restaurant aufzusuchen. Und dann standen wir dort erstens vor verschlossener Tür und zweitens nicht vor dem Laden, der irgendwie eingetragen war.
Ja, das war ganz komisch. Also die Qualität der Einträge scheint noch manchmal verbesserungswürdig zu sein. Weil erstens war der Eintrag auf BTC-Map hieß ein bisschen anders, als es dann entsprechend auf Google gekennzeichnet war.
Ja.
Und der Laden hat einfach nicht existiert. Ne? Die Bilder, die man dann abgleichen konnte, war ein bisschen mysteriös. Also hatte auch ein bisschen was von Abenteuerschatzsuche. Und am Ende steht dann die Frage, ob man mit Bitcoin bezahlen kann oder nicht.
Aber wir haben auch das Gegenteil erlebt mit dem Tattoo-Shop. Der war nämlich zum Beispiel gar nicht eingetragen. Ja. Und hatte dann Aufkleber dran.
Also. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Adoption gesprochen und jetzt ist hier gerade noch jemand dazugekommen, der eigentlich perfekt zu dem Thema passt. Paul, stell dich doch nochmal, warte mal, wir müssen das Kabel ein bisschen verlängern, aber stell dich doch nochmal kurz vor, du hast ja auch einen Podcast, vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Dinge dazu sagen und du bist ja als niederländischer Muttersprachler auch sehr aktiv gewesen, mit den Leuten hier vor Ort über Bitcoin zu sprechen, ihnen die Sachen zu erklären und stell dich erstmal nochmal kurz vor, das wäre gut.
Ja, ich bin Paul von einem niederländischen Podcast, Bitcoin School. Und da versuchen wir, Bitcoin näher zu bringen an die niederländischen Leute. Wir haben ja gemerkt, dass es in Deutschland unheimlich viele guten Podcasts gibt. Und in den Niederlanden gibt es eigentlich recht wenig Podcasts, die Bitcoin-only sind und ja, für Anfänger auch, um es mal zu sagen. Und ich spreche auf jeden Fall, mein Niederländisch ist meine Muttersprache und das ist schon ganz fremd, wenn man so 9 Stunden im Flieger sitzt und dann trotzdem mit jedem einfach Niederländisch sprechen kann. Und da habe ich auch meine Chance gesehen, um einfach die Leute nicht in Englisch, aber in ihrer eigenen Muttersprache Bitcoin näher zu bringen. Und das haben wir gemacht bei den Leuten, die hier im Pool irgendwie unsere Drinks zubereiten oder den Taxifahrer oder unseren Guide, ne, also der uns in den Dschungel mitgenommen hat. Ja, das sind so Sachen, ich mag das dann auch, um die Leute einfach ja, Bitcoin näher zu bringen und einfach zu erklären. Ne? Also ich will ja nicht überzeugen, das ist nicht mein Ziel, aber einfach zu erklären, hör mal, weißt du, dass da irgendwie etwas, ein besseres Geld gibt.
Jetzt muss man zum Kontext vielleicht noch sagen, Jeff hat so ein kleines Spiel aufgesetzt für die Reise, wo man Punkte gewinnen konnte, wenn man etwas mit Bitcoin bezahlt hat oder was waren die anderen Sachen? Also wenn man jemand eine BTC-Map-Eintrag aktualisiert oder bestätigt und wenn man jemand dazu bringt, Bitcoin zu akzeptieren, oder?
Ja, gewissermaßen, um die bisschen zu intensivieren, die Adoption nochmal genauer anzugucken oder vielleicht auch hier und da noch zu verbessern, weil es ist ja, wie gesagt, eben schon gesagt, nicht alles perfekt, auch auf BTC-Maps und so, dass vielleicht die Nächsten es ein bisschen einfacher haben zu sehen, was jetzt schon gut funktioniert und was, wo man vielleicht noch nacharbeiten kann. Und gleichzeitig auch, wenn, und Paul hat da, war da deutlich voran.
Landslide.
Ja, das ist Landslide, die auch neue Leute, einfach allen Leuten Bitcoin zu erklären. Ich glaube, du hast nichts anderes gemacht die ganze Woche, ne?
Doch, ich habe unheimlich viel genossen. Also das ist das Erste, was ich hier gemacht habe. Also es war schon echt eine super Reise. Und genießen ist, glaube ich, das Wichtigste, das man hier machen kann. Und zwischendurch, nur wenn ich die Chance sah, ja, habe ich mir einfach die Leute, und es kommt drauf an, wem Orange bildet man, ne? Also wenn jemand angestellt ist oder so, dann ist das schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber wenn jemand Unternehmer ist, ne? Zum Beispiel unser Guide ist Unternehmer gewesen und da ist es schon ein bisschen einfacher. Du sagst, also ich bringe das dann an mit, okay, du arbeitest hier, du gibst deine Zeit und deine Energie und neben dir sitzt jemand in der Zentralbank und der drückt auf den Knopf und der macht das Geld, was du jetzt gerade 3 Tage für gearbeitet hast, dann macht er innerhalb von 0,0 Sekunden macht er das gleiche Geld und das ist nicht ehrlich, das ist nicht fair. Und so habe ich die Leute versucht, ein bisschen faires Geld, ja, versucht beizubringen.
Vielleicht zum Kontext kann man noch sagen, dass es ja auch hier eine eigene Währung gibt, den Suriname-Dollar. Aber mit Euro und mit US-Dollar kommt man auch sehr weit. Plus, es gibt auch eine hohe Inflation, gab es in letzter Zeit, in den letzten Jahren vor allen Dingen.
Also in den ersten Tagen sahen wir ein Schild, sind wir vorbeigelaufen. Und da waren die schon unheimlich froh, wenn die eine Inflation von 11% haben, weil die haben auf dem Schild stand, die Inflation muss zurück von 61 auf 11%. Und wenn man das merkt, dann, das ist natürlich krass, ne? Also das ist schon irre. Und dann weiß man, dass die Suriname-Dollar kein Wertspeicher sein kann, dass man halt nicht sparen kann. Und wenn die das wollen, dann machen die das dann in etwas anderes, also US-Dollar oder Euro, aber meistens dann US-Dollar. Und ja, die Leute, die dann irgendwie echt sparen wollen, das haben wir auch an einen der Guides, der uns zum Alphonse dort mitgenommen hat, der hat gesagt, ich bringe das immer mit mit dem Thema Sparen. Also echt sparen kann man dann in Bitcoin. Und dann klickt es bei den Leuten und sagen, ah, okay, das ist schon etwas, was mehr... Ist dann auch egal, ne? Also wenn der Kurs von Bitcoin dann mal 20-30% fällt, ist es noch immer wesentlich besser, als wenn man Inflation von 61% hat, ne? Also ich glaube, dass hier in Suriname den Kursfälle von Bitcoin eigentlich überhaupt nicht so, ja, nicht so deutlich sind, ne? Also verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Ja, ja. Das, die Volatilität ist einfach, sie sind gewohnt, dass die Preise schwanken.
Ja, genau. Und dann auch die Steigerung, ne? Also wenn Bitcoin mal hochgeht, dann geht das natürlich in Suriname-Dollar dann auch extrem hoch, nochmal deutlich höher, dann, ja, als die Währung, die wir kennen.
Der Unterschied aber, würde ich jetzt sagen, auch zu El Salvador ist, ich habe es jetzt noch nicht im Detail recherchieren können, aber es wirkt, die Leute, was wir da gemerkt haben, ist, die Leute, wenn man ihnen sagt, leg nur das in Bitcoin an, was du auch bereit bist zu verlieren oder was du gerade nicht brauchst, dann gibt es einen großen Bevölkerungsanteil, der einfach sagt, ja, ich habe nichts, was ich nicht brauche. Ich brauche das ganze Geld. Wie ist denn, haben denn die Leute so reagiert? Haben die gesagt, ja, sparen ist für mich ein Thema, wenn du denen das erklärt hast? Oder waren die auch so, ja, interessant, dieses Konzept zu sehen, aber weiß ich nicht.
Also auf jeden Fall unseren Guide. Also ich glaube, dass der für surinamische Verhältnisse schon ordentlich verdient hat. Und wenn man ihm dann mit überspart, also der sagt, ich halte keine surinamische Dollar. Ich benutze Wise, ich benutze irgendwie den US-Dollar dann. Und ich glaube, die Leute geht es hier auf jeden Fall finanziell besser als in El Salvador, obwohl ich nicht in El Salvador war. Aber ich habe mit euch geredet und da ist es wirklich tagtäglich dann fast überleben, um es so mal zu sagen. Und ich glaube, dass hier genug Arbeit ist, dass, wenn man will, dass man Geld verdienen kann. Auch die Taxifahrer haben zum Beispiel gesagt, ja, wenn ich mal faulenzerisch sein will oder wenn ich mal faul bin, dann ist es auch kein Problem und dann kann ich mal einen Tag nicht arbeiten oder ich fange etwas später an. Wenn man Hunger hat, dann denke ich nicht, dass man denkt, oh, ich fange mal ein bisschen später an mit Arbeiten. Also ich glaube, dass es die Leute hier relativ, wenn man es vergleicht mit El Salvador, relativ gut noch geht und dass sie dann auf jeden Fall, wenn sie wollen, ein bisschen an Spargeld haben. Das denke ich schon.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach die Beziehung zur ehemaligen Kolonialmacht Niederlande noch sehr eng und gut sind. Also was war es, 400.000 Surinamesen leben in den Niederlanden ungefähr. Also wenn es alle hier leben würden, dann gäbe es 1 Million ungefähr.
Aber ja,
es
sind ganz ob die alle in den Niederlanden leben, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das so die Expat-Community. Also vermutlich dann Menschen mit surinamesischen Pässen, die nicht in Suriname leben. Aber ein Großteil wird in den Niederlanden leben, ja.
Und es gibt halt familiäre Beziehungen auch, weil die Leute sich mal nach dem Ende der Kolonialzeit entscheiden konnten, auch sollen sie den niederländischen Pass oder wollen sie den...
Genau, und da sind dann 400.000 ungefähr, haben sich entschieden, um zu sagen, okay, ich ziehe um nach die Niederlande, weil es da irgendwie dann doch irgendwie besser scheint zu gehen oder so, oder auch doch Familien hatten oder
Und es gab ab 1980 auch eine, vielleicht nicht spektakuläre, aber eine faktische Militärdiktatur. Das hat wohl auch nochmal ziemlich viele Leute rausgetrieben. Mhm. Und auch Bürgerkrieg 86 bis 92, auch ungefähr so in der Zeit, wie El Salvador seinen Bürgerkrieg hatte. Ich glaube, der war im Vergleich auch nicht ganz so drastisch, wenn man das kann. Aber ich meine, es war immerhin trotzdem ein Bürgerkrieg. Und dann hat das sicher einige Leute dazu motiviert, das Land zu verlassen. Und wir haben auch Menschen getroffen, die jetzt immer hin und her pendeln und die zu dieser Zeit beispielsweise als Kind in die Niederlande gezogen sind, aber jetzt auch immer wieder herkommen und so ein bisschen zwischen beiden Welten hin und her pendeln.
Phil, du bist so still bisher. Wie war denn so dein Eindruck von dem Land? Was ist das, was dich so am meisten überrascht hat oder wo du am meisten gelernt hast? Was ist so dein Fazit nach dieser... Es war ja jetzt eigentlich nur eine Woche, die sich aber angefühlt hat wie...
Ja, hat sich ein bisschen länger angefühlt.
Zwei oder drei.
Im positiven Sinne. Was ich interessant fand, war auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte oder überhaupt sagen wollte, dass es sehr auffällig ist, dass viele Häuser die Terrassen verbarrikadiert haben. Also woran man sieht, also da wird es ja auch Gründe für geben, dass sie da Vorsichtsmaßnahmen treffen. Trotzdem fühlt es sich schon, das haben ja auch mehrere jetzt schon gesagt, die letzten Tage, fühlt es sich trotzdem sicher an, wenn du hier durch die Gegend läufst. Also man hat jetzt irgendwie nicht Angst, überfallen zu werden, so wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist eigentlich recht entspannt eigentlich. Und ja, gleichzeitig, keine Ahnung, also ich habe letztens auch überlegt, es kann vielleicht daran liegen, dass wir oft in einer großen Gruppe unterwegs sind und dass wir uns oft zentral auf großen Straßen bewegen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn man jetzt alleine in Seitenstraßen durch die Gegend läuft oder vielleicht als Frau, keine Ahnung. Polizei sieht man auch nicht so super viel. Ich finde den Vergleich mit El Salvador aber auch dann schwierig in dem Bereich, weil, also ich war jetzt 23 in El Salvador und das war alles noch so ein bisschen die Zeit, wo die Leute sich gefreut haben, dass es jetzt wieder aufwärts geht und vorangeht. Also das war, finde ich, kein Normalzustand. Der wird, denke ich mal, irgendwann so ein bisschen abflachen auch. Also die freuen sich jetzt, dass der ganze Bandenkrieg da vorbei ist und so. Und da war es auch super safe irgendwie vom Gefühl her auf den Straßen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall überrascht, dass es angenehm sicher ist. Sich anfühlt, hier rumzulaufen. Ja. Also man hat vorher etwas andere Sachen gelesen. Ja.
Das ist sicherlich auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den Reisen nach El Salvador und hier nach Suriname. In El Salvador sind wir ja meistens mit Polizeibegleitung unterwegs gewesen. Ne? Hatten immer vorne weg und hinten weg irgendwie Sicherheitspersonal oder diese Tourismuspolizei, die uns begleitet hat. Und hier in Paramaribo und in Suriname konnten wir uns ja relativ frei bewegen. Wir haben ab und zu abends so Spaziergänge von den Orten, wo wir waren, zurück zum Hotel gemacht, irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde einfach durch die Stadt gelaufen. Und es war jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie der Eindruck, dass man irgendwie unsicher wäre oder dass es vielleicht gefährlich werden könnte, sondern es war hier völlig entspannt.
Ja, und ich meine, gestern Abend waren wir auch auf einer Großveranstaltung und das war... Ich würde sagen, wie in den 90er Jahren.
Vielleicht sollen wir es kurz erklären. Also gestern war hier das Holi-Fest. Du hattest ja schon eben erklärt, es gibt eine große indische Minderheit hier. Und die haben halt die Tradition des Holi-Festes. In Deutschland ist es bekannt als dieses Farbenfest. Das haben sie hier auch mitgebracht und wird hier noch gelebt. Und dann waren wir hier am zentralen Platz vor dem Präsidentenpalast.
Sprechen wir aus.
Ja, an welchem Platz waren wir?
Unabhängigkeitsplein. Ich schaue Richtung Paul, der lacht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Genau, und also nach meiner Schätzung waren da so zwischen 5.000 und 10.000 Menschen einfach, die wild miteinander gefeiert haben. Ja, und die Sicherheitsvorkehrung war eigentlich nur, dass so ein bisschen Security-Personal, glaube ich, geschaut hat, dass da die Leute keine eigenen Getränke mit reinbringen. Ansonsten gab es vielleicht 3-4 Polizisten und das war's. Also,
ja. Und es hat alles funktioniert.
Ja.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da...
Also wir waren nicht bis zum Ende da.
Ja, das ist natürlich, klar, aber wir waren mindestens 5 Stunden dort, 4-5 Stunden und ich hatte nicht das Gefühl, dass man dadurch dann in der Menge der Menschen irgendwie Unsicherheitsgefühl hatte in diese Richtung. Und ich hatte eher das Gefühl, dass das alles sehr entspannt, sehr locker, so wie die Sicherheitskontrollen auch waren, so war das Ganze auch. Und gerade auch, was mir sehr aufgefallen, dass die Kinder alle dabei waren, von ganz klein und die tierischen Spaß hatten dabei. Ja. Und das hat für mich so ein bisschen widergespiegelt, auch wie das Land, wie ich es wahrgenommen habe. So eine Leichtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, weil den Menschen geht es hier nicht gut, aber sie nehmen es halt irgendwie mit weniger Regeln, mit weniger, ja, wie soll man sagen, so Leitplanken, die sie haben. Sie haben ja gesehen, man fährt sich mit Autos, so mit Taxis, wo dann gar nichts mehr funktioniert. Und es klappt aber auch, weil die App dann klappt. Man kann jetzt die Taxi rufen, die App sieht aus wie in 1995 irgendwie programmiert, aber es funktioniert alles und das fand ich so interessant, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, uns allen aufgefallen, was ich sehr erstaunlich fand, wir waren ja auch im Dschungel, ich glaube, da kann man ja auch drüber reden, dass wir 2 Tage lang nochmal rausgefahren sind aus Paramaribo, 2-3 Stunden, Dschungel, haben da eine Tour gemacht, waren im Wasserfall, sehr spannend, haben Affen gesehen, Schlangen.
Haben Anacondas gefangen.
Tapir gegessen irgendwann auch noch, das war ein anderer Trip. Genau, wo wollte ich jetzt hinaus?
Den Dschungel.
Irgendwas war mit dem Dschungel.
Ja. Ich weiß es nicht. Ach genau, jetzt weiß ich es. Genau. Und dann unser Guide war ja sehr offen auch gegenüber dem Thema Natur. Er arbeitet draußen. In der Natur ist ja sehr wichtig hier, weil man hat wirklich die Lunge der Welt wieder. Sehr viel Regenwald, sehr viele wunderbare Tiere, aber gleichzeitig an jeder Ecke sehen wir Müll. Wahnsinnig viel Plastikmüll am Wasser, sogar im Dschungel selbst. Und das ist sehr, sehr auffällig, dass man... Ich hatte gedacht, okay, dass sie eher sehr stolz sind auf ihr Land, sehr stolz sind auf die Natur, die ja wirklich einmalig ist hier, dass man dann wahrscheinlich ein bisschen bewusster damit umgeht und sagt, die müssen wir auch schützen. Das tun sie ja teilweise auch. Sie haben ja einen Naturpark, sie schauen darauf, dass die Waldbestände auch bleiben. Da gab es ja auch immer große Probleme natürlich, weil immer große Interessen daran bestehen, sich da Fläche zu holen, gerade im Gold, die Goldminenbetreiber und auch andere Themen. Aber dieser Plastikmüll, der in der Stadt war, aber auch außerhalb, das war schon sehr erschreckend und das hat mich sehr, sehr gewundert, ja.
Also ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Okay. Es gab ein paar, so 1-2 Rastplätze, wo die typischen Rastplatzvermüllungen waren, Wo wir aber auch gesehen haben, dass ihr auf dem Rückweg, war da gerade aufgeräumt worden. Es war wieder komplett picobello. Da war gerade jemand da und hat die Tüten zusammengefasst und die wurden dann sicher auch abgeholt. Und auch, also ich meine, es gibt so ein paar Ecken, so typische. Der Fluss hat Ebbe und Flut, weil er ja direkt an der Mündung liegt und schwemmt dann sicher auch immer wieder ein bisschen Plastikmüll an, sodass die typischen Ebbe-Flut mangrovenartigen Ecken dann schon, da liegt schon Müll.
Ja gut, ich meine, du kommst aus Berlin, das ist vielleicht ein bisschen...
Ja, aber ich habe das schon...
Ja. Das ist ein bisschen anderer Maßstab. Vielleicht, weiß ich. Aber ich meine, stimmt, Köln ist auch ein Drecksloch. Aber.
Es gibt auch in Europa Plätze, da sieht es schlimmer aus. Ja,
also jede deutsche Raststätte ist auch nicht viel besser. Und teilweise, wo man halt anhält und das sieht, dann sind das halt so Orte, wo die Menschen auf der ganzen Welt dazu tendieren, dann irgendwie die Colaflasche oder den Kaffeebecher weg an den Rand zu werfen. Also ich habe das jetzt nicht als besonders prägend empfunden, dass es super dreckig ist, sondern eher schon im Gegenteil. Ich fand El Salvador sehr viel dreckiger stellenweise.
Okay.
Also was diese normale, in Anführungsstrichen normale Straßenvermüllung mit Plastikflaschen, Plastiktüten und sowas angeht, das fand ich, also will ich nicht wegreden, aber ich fand es jetzt in dem Maße nicht erschreckend oder als das, was mir jetzt im Kopf geblieben ist.
Also wo es extrem war auch, fand ich, wo wir auf diese Insel gefahren sind.
Du meinst die Insel im Stausee?
Genau, die Insel im Stausee.
Vielleicht als Kontext kurz, der Brokopondo ist ein großer künstlich angelegter See mit einem Wasserkraftwerk und da wurde ganz viel geflutet und da waren wir bei dieser Jungle-Tour auch und sind auf eine Insel gefahren.
Beim Ablegen, der Bereich da, der war ultra zugemüllt. Das ganze Wasser, da war super viel Müll drin. Auf der Insel dann später auch, also da war ja vorher keine Insel, durch den Stausee war es eine Insel. Da war auch Müll überall an den Anlegestellen und sowas, also Reifen und Plastikflaschen fand ich schon sehr viel.
Es gibt halt, wir haben auf dieser Insel auch jemanden getroffen, eine Dame, deren Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, die aber auch zwischen den Niederlanden und Suriname hin und her pendelt und eine Foundation gegründet hat, die sich um Nachhaltigkeit kümmert und die halt das Wissen konservieren will, die Leute auf die Natur aufmerksam machen will. Und das war eigentlich auch ganz interessant. Die wird auch mitfinanziert aus den Niederlanden, hat sie uns erklärt. Und da war es zum Beispiel auch sehr interessant, mit ihr zu sprechen, weil sie ein bisschen tiefergehende Einblicke oder ihre Perspektive gezeigt hat. Sie ist halt auch schwarze Hautfarbe gewesen und meinte, dieser Stausee dort wurde, wir haben uns alle so ein bisschen gewundert, warum wurde der genau da angelegt, weil das sieht nicht aus wie ein klassischer Stausee, wenn man von oben drauf guckt, der zerfasert sehr, der sieht eher aus wie eine Pfütze, die sich in alle Richtungen ausbreitet und das ist zurzeit auch das große Problem, dass der Pegel nicht hoch genug ist und deswegen eigentlich der Damm nicht genug Strom erzeugt und sie meinte, dass das schon auch eine politische Entscheidung war, dort den zu bauen, weil es in der Region relativ viele Dörfer gab, denen es gut ging, die ökonomisch am Florieren waren und da wurde gesagt, ja, wir bauen jetzt hier den Stamm, ihr müsst umziehen, aber wir kriegen alle Strom dadurch, das ganze Land. Und sie meinte, die umgesiedelt wurden oder vertrieben wurden, wie sie es genannt hat, die leben heute in Orten, die immer noch keinen Strom haben. Und das ist, also die war zum Beispiel auch sehr enttäuscht von dem politischen System und hat gesagt, dieses koloniale Erbe, das ja auch hier wirklich noch spürbar und präsent ist, das wurde immer auch noch auf die Politik übertragen. Also formal gibt es hier eine Demokratie und ich glaube, in den Indizes wird sie auch einigermaßen stabil, zumindest in der oberen Hälfte gelistet. Aber sie meinte, es gibt schon noch starke Abgrenzungen. Also Diskriminierung findet schon noch statt. Und wir haben ja auch mit ihr ein bisschen über das Wahlsystem gesprochen. Es gibt jetzt 40 Parteien, die sich irgendwie bewerben, was bei 600.000 Einwohnern einfach gigantisch ist. Und sie hat zum Beispiel auch über das Thema Gold, weil du es Phil eben angesprochen hast, haben wir mit ihr gesprochen. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, den können wir auch in die Shownotes packen, eine lange Reportage, die in der Zeit erschienen ist, über den schmutzigen Weg des Goldes. Da geht es auch ein bisschen darum, wie in Französisch-Guyana und eben teilweise auch in Suriname illegale Goldminen im Dschungel einfach angelegt werden und sie hat auch gesagt, das sind alles mafiöse Strukturen und wenn man sich denen in den Weg stellt, dann stirbst du einfach, das ist. Und auch Aktivisten, Umweltaktivisten, meinte sie, hier in dem Land werden vergiftet, hat sie gesagt, wurden im Gefängnis vergiftet. Also das sind jetzt alles, können wir nicht überprüfen, aber das hat sie erzählt, dass auch welche erschossen wurden einfach, obwohl sie Handschellen anhatten. Also es gibt schon, diese Konflikte sind schon noch spürbar. Auf der anderen Seite, was ich ganz imposant fand, ist, alle, mit denen wir gesprochen haben, das ist ja auch, diese Wahl steht an und es gibt die Maya Pabu, die dort gerne Präsidentin werden will und eben eine Bitcoin-Maximalistin ist, eine toxische, wie sie, glaube ich, selber gesagt hat. Mhm. Kannst du ja gleich nochmal, Jan-Paul, ein bisschen was erzählen, du hast ja nochmal separat reden hören, dass das eben, jetzt habe ich den Faden verloren, wir gehen einfach über zu dem Thema. Was, wo habe ich denn drüber geredet?
Ist so warm.
Dass
ist
die
ist
Menschen sich so vertragen oder sowas? Oder dass
ich glaube, wolltest du ein bisschen hinaus, ne, dass trotz der Konflikte, die du...
Ach so, ja, dass sie Hoffnung haben. Ja. Genau, dass sie gesagt haben, die Wahl jetzt, naja, ich erwarte noch nicht so viel, weil die Regierung, die jetzt gewählt wird, die muss erstmal das aufräumen, was die bisherige Regierung halt hinterlassen hat. Aber vielleicht das Jahr danach und so. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen sie, ach, wenn es junge Leute gibt, die sich kümmern und die Lust haben, da mit Energie reinzugehen, dann ist das auch positiv. Also es gibt so eine, schon eine positive Stimmung. Aber vielleicht kommen wir jetzt einfach mal auf die Bitcoin-Präsidentin von Suriname ins B zu sprechen und ob sie sein wird. Jan-Paul, sag du doch mal zwei, drei Dinge dazu.
Ja, also ich hatte das Glück, dass ich ein Interview mit ihr führen durfte, wo sie so ein bisschen mal erzählt hat, ne, was so ihre Ambitionen sind, wo sie herkommt und es auch so ein bisschen aufgeklärt hat über das politische System hier, wie das funktioniert. Ich finde einen Fakt ganz interessant. Es gab früher, also bis vor wenigen Jahren hier ein Wahlsystem, das halt vor allem die Repräsentation der verschiedenen Distrikte, wie sagen wir, bei uns wären es, pardon, wären die Bundesländer, dass die auch in den Parlamenten repräsentiert sind. Das hat sich jetzt geändert. Sie sind jetzt auf ein Wahlsystem gegangen, das heißt One Man, One Vote. Das heißt, egal ob man jetzt in einem Dschungeldistrikt oder im Hauptstadtdistrikt ist, jede Stimme zählt gleich, was die, was ist, also für die Wahl in das Parlament. Ihre Chancen stehen, glaube ich, gar nicht schlecht. Sie sagte, sie braucht ungefähr 5.300 Stimmen, 5.400 Stimmen überhaupt, damit sie einen sicheren Sitz im Parlament hat. Und da ist sie recht optimistisch, dass sie das erreichen kann. Erfährt auch, glaube ich, in ihrer Partei Unterstützung. Insofern sieht das ganz gut aus, dass sie zumindest in das Parlament kommen wird. Danach wird es dann aber, glaube ich, etwas schwieriger, ne? Weil dann wird es darauf ankommen, also das Parlament hat 51 Sitze, das heißt, mit 26 Sitzen hätte man eine Mehrheit. Es ist nicht davon auszugehen, beziehungsweise sie erwartet auch nicht, dass ihre Partei, die Nationale Partei Surinams, über diese absolute Mehrheit verfügen wird nach der Wahl, sondern dass sie sich dann halt Koalitionspartner suchen müssen. Und dann muss mit dem Koalitionspartner natürlich irgendwie ausgehandelt werden, wer ist denn jetzt diejenige Person, die wir zur Präsidentschaft vorschlagen, die dann vom Parlament gewählt werden kann. Also da sind noch so ein paar, ja, Wegmarken, ein paar Steine, die sie überwinden muss, bevor sie tatsächlich dieses höchste Amt im Staate erreichen kann. Ja, ansonsten, du hast es eben schon gesagt, sie ist tatsächlich eine toxische Bitcoin-Maximalistin, wie wir sie kennen, stark anarchokapitalistisch, österreichischer Prägung, also sie hat da die Schlagworte, die sehr gut ankommen bei einigen Bitcoinern, immer wieder genannt, ne? Also sowas wie Afuera hat sie genannt, wer muss denn schon, also warum muss der Staat die Straßen bauen? Wenn es nach ihr ginge, hat sie sogar gesagt, würde sie auch das Präsidentschaftsamt abschaffen, das bräuchte es gar nicht. Sie setzt mehr darauf, was ich auf der anderen Seite ganz sympathisch finde, das mehr zu dezentralisieren, also weg von einer Zentralregierung, die hier in Paramaribo sitzt, hin zu mehr lokaler Verantwortung für, ne, die Geschicke des Landes. Genau, wollen wir schon in die Kritik einsteigen? Oder
ja, Fragen, vielleicht, die sich dann ergeben vielleicht haben. Noch so ein bisschen Hintergrund, also ja. wie es wahrgenommen hat, für ein Land mit 650.000 Einwohnern, es gibt, glaube ich, 19 Ministerien.
Ja.
Was schon relativ viel ist, ja. Für so ein kleines Land, also auch, ich weiß jetzt gerade nicht die Zahlen im Vergleich, aber ich glaube, das ist schon eher am oberen Ende, was die Anzahl angeht.
Absolut.
Und es wird auch immer wieder gesagt, dass Korruption ein Problem ist. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie stark. So die offiziellen Zahlen positionieren Suriname da irgendwo im Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht ein massives Problem, aber es ist auf jeden Fall doch schon ein wesentliches Problem.
Ja.
Und das ist ja auch eine ihrer, und das sind ja so Themen, die sie versucht zu bespielen, ne?
Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, wie man diese Indizes immer lesen muss, ne? Wenn man hier mit den Leuten spricht, ich glaube, fast jeder hat gesagt, dass Korruption ein Riesenproblem ist. Es gab ja auch große Skandale, wie zum Beispiel, dass die surinamesische Zentralbank irgendwie 100 Millionen Dollar irgendwelche Kanäle verschoben hat, die sind irgendwie verschwunden. Sicherlich, das wird sie, glaube ich, das wird hier jeder Politiker sagen, den man fragen wird, wir müssen die Korruption bekämpfen. Ich habe noch so ein paar Fragezeichen, wie sie das erreichen möchte, weil ihre Vorstellung ist, dass sie den Suriname-Dollar, den es hier gibt, also Suriname hat noch seine eigene Währung, anders als El Salvador, das ja dollarisiert ist, dass sie den Suriname-Dollar komplett abschaffen möchte und stattdessen Bitcoin zum Zahlungsmittel machen möchte. Und sie verspricht sich unter anderem davon, dass sie dann ja aufgrund des der öffentlichen Blockchain nachvollziehen kann, wo die Gelder langfließen. Das heißt also, wenn sie in ihrem Haushalt dem Ministerium für Justiz einen gewissen Betrag zugibt, dann ist es ja öffentlich nachvollziehbar, was mit den Geldern dann weiterhin passiert. Und das ist so ein bisschen ihre Vorstellung, die sie da entwickelt hat oder die sie uns präsentiert hat, dass das eine Möglichkeit wäre, um eben die Korruption zu bekämpfen. Friedemann, hat das Erfolg? Hat das Erfolgschancen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht. Bitcoin ist halt, kann es auch korrupt sein mit Bitcoin. Und ja, nicht jede Bitcoin-Transaktion findet auf der Blockchain statt. Ja, wenn du jetzt einfach eine Hardware-Wallet weitergibst oder den Seed, dann hast du auch die Transaktion vollzogen und das kann genauso verschwinden. Also das ist jetzt, hat mich nicht so überzeugt. Ich war so ein bisschen, ich war auch sehr skeptisch am Anfang der Reise, weil von außen wirkt es so. Sie hat dieses internationale Beraterteam auch, was sie irgendwie zusammenzieht, sammelt Spenden von der Bitcoin-Community. Und gerade mit dieser Kolonialgeschichte dachte ich so, was ist das? Wird das jetzt die Bitcoin-Kolonialisierung hier in dem Land nochmal? Und ja, wenn man was aus El Salvador auch nochmal lernen kann, ist, dass Bitcoin aufzwingen den Leuten niemals eine gute Option ist. Das ist eine Ressourcenverschwendung. Ja. Du brauchst halt auch die Infrastruktur zum Beispiel dafür. Die Leute müssen das verstehen, sie müssen sich damit beschäftigen, sie müssen verlässlich Strom haben, sie müssen Internet haben, wo ich aber sagen muss, überall wo wir waren, war es wirklich gut, selbst auf dem Stausee.
Oder im Dschungel.
Ja, also besser als in der Bahn in Deutschland.
Schon verrückt, ja.
Das mit dem Strom ist es halt so ein Ding, dass einfach der Stausee nicht genug Strom erzeugt. Vielleicht können wir da nochmal den Kontext erklären. Der wurde ursprünglich angelegt, um Aluminium zu produzieren im Land, weil es hier große Bauxitvorkommen gab und wie wir gelernt haben, war auch Suriname im Zweiten Weltkrieg für die USA besonders wichtig. Ich glaube 25% der Weltproduktion und 30% des Aluminiums, was in den USA unter anderem für Flugzeuge gebraucht wurde, stammt aus Suriname und hat man dann eben hier versucht, es einfach selber herzustellen und macht das jetzt aber seit 10 Jahren, Jeff, ungefähr nicht mehr, weil der Strom nicht mehr gereicht hat und man die Vorkommen wohl auch nicht mehr so aussichtsreich waren und man hätte investieren müssen, um dieses...
Naja, ich glaube, die Vorkommen sind noch da, aber sie können auf dem Weltmarkt nicht konkurrieren mit anderen Anbietern von Aluminium. Ich glaube, China und Australien sind die größten Aluminiumproduzenten heutzutage und das Geschäft hier in Suriname hat sich nicht mehr gelohnt, sodass halt die Aluminiumproduktion hier wieder eingestellt wurde, vor 10 Jahren ungefähr.
Ja, es ist sicher auch eine Frage von Infrastruktur und Kosten. Und wie du sagst, also Strom ist ein Problem oder eine Herausforderung. Mhm. Auch die Fabriken oder es gibt auf dem Weg zum Flughafen das große Aluminiumwerk, was mittlerweile eher so ein Lost Place ist, auch ganz spektakulär anzusehen. Das müsste ja alles neu gebaut oder überholt werden. Ich glaube, auch die Hafenkapazitäten reichen nicht aus, um sozusagen nach den entsprechend an den Weltmarkt angeschlossen zu sein. So dass es da sind verschiedene Faktoren, die das zum Stillstand gebracht haben.
Aber Jeff, Öl ist jetzt neuerdings das nächste große
Öl
Thema.
Ist im Kommen.
Ja. Das ist das neue Ding.
Ja, es wurden weiter im ich habe die Karte ein bisschen verdreht, aber im Nordwesten, ne?
Genau, also es gibt wohl ein großes Ölfeld vor der Küste von Suriname und was ist der?
Das Guyana.
Und Guyana, genau. Da gab es auch irgendwie jahrelang Streitigkeiten, wem gehören jetzt welcher Teil dieser Ölfelder, aber das ist jetzt mittlerweile geklärt und jetzt fängt langsam die Förderung oder Exploration dieser Ölvorkommen vor der Küste an und ab 2028, sagte Maya, erwarten Sie da schon die ersten Einnahmen aus der Förderung von Öl vor der Küste von Suriname.
Und das in Milliardenhöhe, aber
genau, niedriger Milliarden. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt, es waren zwischen 16 und 28 Milliarden Einnahmen erwartet aus dem Ölfeld. Mhm. Und allein das GDP hier ist ja nur 4 noch irgendwas. Also es ist eine riesige Einnahmequelle und da passt wahrscheinlich sehr gut dazu, und das hatten wir auch 2-3 Mal gehört,
wo geht das Geld hin? Mhm. Dann wiederum, wenn wir das Thema Korruption mit reinnehmen, wie, also wer erhält erstmal das Geld? Wo landet das am Ende? Und vor allem, was ich sehr wichtig finde, vielleicht auch in Bezug auf Bitcoin, wie profitiert dann wiederum die Bevölkerung davon? Das finde ich halt ganz wichtig. Insbesondere, wenn man drauf schaut, wie andere Länder auch hier in der Umgebung, Venezuela, wir haben es in Nigeria dann Fall, alles sehr ressourcenreiche Länder, bei die aber wiederum es nicht geschafft haben, diese Ressourcen umzuwandeln in die Bevölkerung, dass ihnen da auch das Ganze ankommt, dass da der Wohlstand eben nach oben geht. Und das finde ich so eine ganz große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob sie da was dazu gesagt hat, wie sie das angehen möchte, weil es ist ja eigentlich eine riesige Chance jetzt, das Land auf eine neue Ebene zu bringen.
Ja. Fand ich interessant. Sie hat eine sehr deutliche Absage an eine Idee eines einer strategischen Bitcoin-Reserve ausgesprochen. Hat gesagt, also das kann sie sich gar nicht vorstellen für dieses Land. Ihre Vorstellung ist eher, einen Sovereign Wealth Fund aufzusetzen, so wie wir das zum Beispiel in Norwegen sehen. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist, dass dieser Sovereign Wealth Fund unter anderem dafür genutzt werden kann, um halt aus den Einnahmen daraus auch den Staatshaushalt ein bisschen quer zu finanzieren, sodass man sagt, okay, irgendwie 2-3% zum Beispiel jährlich nehmen wir aus dem Sovereign Wealth Fund und schieben den in den Staatshaushalt, um halt bestimmte politische Projekte oder, ne, Infrastrukturmaßnahmen zum Beispiel zu finanzieren. Genau, wie der gefüttert werden soll, sicherlich, ne, unter anderem die Einnahmen aus der Ölförderung, die ab 2028 fließen sollen, die sollen da unter anderem auch mit reinfließen.
Aber wir können eigentlich auch abhaken das Thema Mining so. Das ist jetzt nie groß besprochen worden, aber gibt keinen Energieüberschuss, den man nutzen könnte von einem Staudamm, wie man es ja in manchen anderen Ländern hat. Äthiopien war es ja, glaube ich, so.
Äthiopien war genau das, weil sie eben zu viel Strom haben, weil zu wenig abgenommen wird insgesamt, und da lohnt es sich auf jeden Fall, ja.
Genau, und das Klima ist auch, glaube ich, für Hardware einfach nicht richtig gut geeignet. Ja. Es ist sehr, sehr feucht, also es hat fast jeden Tag eigentlich auch geregnet, obwohl wir in Anführungsstrichen Trockenzeit hier sind, auch richtig geschüttet, und es ist einfach warm. Also da bräuchte man super viel Energie, um das runterzukühlen. Selbst, das war ja auch so, was wir diskutiert haben in der Gruppe, ob man hier auf Solar setzt, weil es ist ja sehr nah am Äquator, das Land. Man hat hier eigentlich 6:30 morgens steht die Sonne am Himmel auf einmal und 6:30 abends fällt sie runter. Und sehr konstant ist einfach die Sonne da, aber gut. Das ist, glaube ich, auch Maya gesagt, ist sie nicht so ein Fan von. Ne? Dann,
sie möchte ja diese, jetzt fällt mir gerade die Abkürzung ein, aber Small Nuclear Reactors?
Achso, diese kleinen Kraftwerke. Da haben wir ja nicht drüber gesprochen.
Achso, wir werden darüber gesprochen, ja. Also sie ist halt so ein Fan von diesen, wie heißen die gleich, diese Module? Small Modular SMRs?
Small Modular Reactors, genau.
Also diese atomare Kleinstkraftwerke, die wahrscheinlich die absehbar in den nächsten Jahren den Durchbruch schaffen werden weltweit und dann eben relativ standortunabhängig auch Energieversorgung garantieren können. Mhm. Wobei natürlich, also ich glaube, klassischerweise wäre hier Solar, ist Suriname prädestiniert für Solar.
Ja.
Weil du sehr verlässlich das ganze Jahr über scheint die Sonne mit einer Jahresschwankung von irgendwie 15 Minuten, verschiebt sich der Sonnenauf- und Untergang. Das heißt, du brauchst doch nur kurzfristigen Speicher für 1-2 Tage. Also das wäre, glaube ich, das Naheliegendste. Und es gibt auch noch 1 oder 2 weitere Kraftwerksprojekte, die zumindest so ein bisschen in der Schublade liegen, wo es auch politische Widerstände gibt, Finanzierungsfragen, wahrscheinlich auch Fragen der Sinnhaftigkeit. Aber dadurch, dass Suriname ist ja so ein Wasserland, also es gibt mehrere große Flussströme, und das könnte eigentlich schon auch genutzt werden, ohne dass jetzt ganze Regionen geflutet werden und es da so große Umsiedlungsprojekte geben muss.
Es gab noch die Idee, die Windkraft hier einzusetzen, weil, wie du ja eingangs schon gesagt hattest, die Küste ist ja im Grunde unnutzbar, ne? Es ist sehr versumpft, da lebt auch kein Mensch. Es gibt keine Strände, die man dadurch irgendwie zerstören würde. Aber man könnte quasi entlang der ganzen Küste von Suriname könnte man Windkraftanlagen bauen, um da konstant halt noch eine weitere Energiequelle sich zu erschließen.
Und sie importieren ja auch keinen Strom und keine Energie, weil ja die Länder außenrum genauso die gleichen Probleme haben. Also Guyana, French Guyana haben genauso das sogar quasi größere Probleme sogar noch als hier. Das heißt, sie können gar nichts importieren. Und dadurch sind sie derzeit ja eigentlich an diesen Staudamm gebunden, plus eben Dieselgeneratoren, die sie, glaube ich, auch zur Hälfte noch nutzen, so einen Großteil. Und das war es dann auch schon. Deswegen kann das Bitcoin-Mining ja eigentlich gar kein Thema sein. Was ich aber sehr interessant fand, dass wir mit 3 verschiedenen Leuten gesprochen haben, die das Gerücht verbreitet haben, dass es ja anscheinend am Staudamm doch Bitcoin-Mining stattfindet. Unter der Hand, die Regierung weiß davon, gibt den Minern kostenlosen Strom. Aber, als wir dann dort waren, du hast, glaube ich, dann auch gesagt, Jeff, mit dem Guide gesprochen, man würde das ja sehen. Man würde es vielleicht hören, man würde es schon irgendwie wahrnehmen. Und vor allem dieses Land, haben wir gemerkt, jeder kennt sich ja hier irgendwie auch. Wir hatten ja mehrmals den Fall, ach, das ist mein Onkel, das ist mein Cousin, das ist das und das. Dass ich das schon irgendwann herumsprechen würde, wenn man so eine Anlage entdecken würde, die irgendwie relativ nah am Staudamm wäre.
Auch darüber haben wir mit Maya sprechen können und sie sagte, dass die Mining-Operation nicht direkt am Staudamm ist, sondern bei dem alten Aluminiumwerk, das wir auf dem Weg gesehen haben. Da irgendwo haben die das wohl aufgebaut.
Dann sollten wir nur vorbei fahren nachher.
Ja, wir werden gleich nochmal drauf achten. Aber da war wieder so ein klassischer Fall von Korruption in diesem Lande. Ne? Also so wie sie es jetzt berichtet hat, kann ich jetzt nur wiedergeben, wie sie es erzählt hat. Sie hatte auch die Idee, dass man doch Bitcoin-Mining hier in diesem Land betreiben könnte, hatte das mit 2-3 Leuten besprochen, ob man das nicht auch quasi auf Staatsebene fördern, unterstützen oder vorantreiben könnte. Dann ist wohl jemand hingegangen, hat ja das Ganze privat gemacht, so unter der Hand dann irgendwie Korruption, sich da quasi die Taschen voll gemacht, indem er sich da ein paar Mining-Anlagen in diesem Aluminiumwerk versteckt hat. Also das ist nicht nur ein Gerücht, sondern das scheint sich wohl so zu bestätigen. War wohl auch ein öffentlicher Skandal hier in Suriname.
Aber du findest keine Berichte darüber, das ist interessant.
Das ist ja spannend, weil sie berichtet hat, dass sie das bewusst so lanciert hat, die Veröffentlichung dieser Geschichte, als sie im Ausland war, um halt möglichen Angriffen irgendwie aus dem Weg zu gehen.
Weil die kurzen Recherchen, die ich getätigt habe, waren nichts davon. Und dann natürlich, man merkt halt relativ schnell, mit wem man spricht, ist natürlich die große Frage, weil es wird halt viel dargestellt. Dann war natürlich die Aussage, die Medien werden hier kontrolliert von der Regierung teilweise. Wir haben geschaut, der Presseindex und Pressefreiheitsindex, wie heißt das?
So was in der Art.
Genau, so. Da ist Suriname auch eigentlich relativ in dem Mittelfeld angesiedelt. Also ich glaube, es ist immer schwierig, das zu verifizieren, wer jetzt was erzählt und natürlich auch, welche Einstellung du zur aktuellen Regierung auch hast wahrscheinlich. Genau.
Vielleicht noch einen kleinen Funfact zwischendurch, was wir auch gelernt haben. Hier ist ja Linksverkehr und obwohl es eigentlich niederländische Kolonie ist und die Geschichte dahinter ist, der erste Mensch, der sich hier ein Auto gekauft hat, der ist halt rüber nach Guyana, hat fahren gelernt und das war halt ein Auto, wo das Steuer auf der rechten Seite ist und alle sind links gefahren und dann ist er halt zurückgekommen und hat das hier weitergemacht und deswegen ist halt in diesem Land Linksverkehr und es ist aber so ein sehr sympathische Sache einfach, wie sich Dinge entwickeln auf der Welt. Phil, du bist ja Gourmet. Eigentlich auch. Du hast einen kulinarischen Hintergrund. Jetzt hatten wir ja noch einen besonderen Ausflug.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Und zwar sind wir Richtung Französisch-Guyana gefahren in ein kleines...
Alphonsdorp,
ja, ich weiß gar nicht, ob man Örtchen vielleicht... Nee, Örtchen ist ein anderer Begriff. Kleines Dorf. Also es war ein kleiner Ort und dort wollten wir uns... Ja, die Circular Bitcoin Economy angucken.
Was wir auch getan haben.
Ja, ich hab Bitcoin-Schilder gesehen. Es ist noch sehr rudimentär und im Aufbau. Du als Gourmet, was kannst du denn über diese tolle Erfahrung berichten?
Ja, und uns haben ja da Speis, Getränk, Tanz und Gesang erwartet. Das war ganz lustig, die Begrüßung. Und ja, du spielst wahrscheinlich auf den Tapir an. Der seit einiger Woche ist das ein Thema bei uns immer mal wieder. Wir haben alle den Tapir sehr lieb gewonnen, also Jeff am meisten.
Hervorragend.
Ja, war sehr interessant. Kann ich so in der Form auch noch nicht. Wir haben ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, was wir da gegessen haben. Das wurde uns angeboten von den Einheimischen.
Beschreib doch mal, was es tatsächlich gab, optisch.
Also es war eine kleine Schale, die hat jeder dann, also erstmal sind wir ausgestiegen, haben eine Blumenkette bekommen, eine bunte Plüschblumenkette. Und wurden ganz, ganz herzlich begrüßt und so weiter. Und dann haben wir später jeder eine Schale in die Hand bekommen mit einem Stück Fleisch, ja, in kleinen Anführungsstrichen, und einem Sud dazu. Und es gab so Crackerbrot irgendwie. Das hat ein bisschen an, weiß nicht, Papadam oder sowas erinnert. Also so Maisfladen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es jetzt war. Nee, es war
geröstetes
diese Wurzel. Maniok, genau.
Ja. Cassava ist das?
Cassava.
Auch. Das ist nochmal eine andere Art.
Alles Jucker.
Das ist alles Jucker. Ja, und dann haben die Ersten dann irgendwann sich getraut, mal zu probieren. Und es war auf jeden Fall interessant. Es war nicht für jeden was. Es war aber auch sehr wild geschnitten, da muss man dazu sagen. Es war jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus deutschen Restaurants kennt, dass man ein ordentliches, zurechtgeschnittenes, mageres Stück Fleisch bekommt. Und das war einfach gefühlt wild klein gekloppt, das Tier. Mit Knochen und allem und Haut und Haaren. Und so lag das dann auch in diesen Schalen da drin. Das hat einige Leute abgeschreckt. Aber ja, man muss alles mal probieren, um zu wissen, wie es schmeckt. Ne?
Ich fand es sehr schmackhaft. Du hattest halt diese gelbe Cassava-Soße oder diesen Sud, wie
so
du sagst.
So ein Fond, ja, so ein Sud, ja.
Da war da so ein, ich weiß nicht, Hühnerei-großes Stück Fleisch drin. Und das war meistens ein eher traditionelles Stück. Also es war eine dicke Haut, sah aus wie eine Schwarte, war aber keine Speckschwarte in dem Sinne, ne, sondern einfach nur eine dicke Haut mit ein paar kleinen Härchen dran, die man aber dann im Mund gar nicht gemerkt hat.
Ja.
Und an der Schwarte hing dann einfach so noch ein ganz normales Stück Fleisch, wie ein bisschen...
Ja, aber es hatten manche tatsächlich auch ein Stück, das hat nur größtenteils aus Knochen und aus Sehnen bestanden. Also wie gesagt, das ist halt wild runtergeschnitten worden. Manche hatten wirklich ein blödes Stück zum Essen.
Und das Fleisch konnte man, das war sehr lecker, das konnte man abkauen. Und auf der Schwarte, die konnte man auch ein bisschen drauf rumkauen und der wurde dann früher oder später auch zerkleinert.
Ja. Also, fand irgendjemand außer Jeff das lecker? Also ich weiß nicht. Oh, René, okay.
Meldung aus dem Publikum.
René meldet sich aus dem Hintergrund. Ja.
Und diese Cassava-Soße, man konnte sein, dieses Brot, es war wirklich ein bisschen wie so getrocknetes Maisbrot. Ja, wenn man das in diese gelbe Soße getunkt hat, dann ist das auch ganz weich geworden und dann konnte man es schön essen. Ich fand das sehr relativ geschmackvoll. Und es hat gut zu dieser ganzen, es war ja so ein indigenes Dörfchen oder indigen geprägt von den Arawak. Die haben uns ja auch dann einen Begrüßungstanz und ein Begrüßungsritual noch vorgeführt.
Und das gibt Begrüßungsgetränk auch.
Es gab pinkes Indianerbier.
Da haben wir gestern noch Informationen zu.
Ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich glaube, ich hätte es trotzdem getrunken. Es war auch interessant.
Zu erfahren, wie es hergestellt wird.
Ja, also, sie sagten, es war Cassava auch, was dann vorgekaut wird.
Hashtag Spuckebier.
Ja, wieder ausgespuckt und dann wird es dadurch fermentiert. Das
ist
und
ein bisschen
ich
vergoren.
Weiß nicht genau. Es hat so eine rosa Färbung.
Ja.
Schmeckt ja so wie fermentiert.
Es war so irgendwie alles Cassava, ne? So.
Ja, genau. Ja, ja. Und der Tapir war auch aus dem dort lokal gejagt.
Ja, genau. Dschungel, ne? Der hat irgendwann, den kriegt man auch wohl relativ selten zu Gesicht, meint der Sandro auch, ne? unser Guide. Und ja, offensichtlich haben sie die Gelegenheit genutzt, dass mal einer seinen Kopf rausgesteckt hat aus dem Dschungel hinter dem Haus und dann wurde er direkt zu Suppe verarbeitet.
Ja. Also da waren ja auch mehrere Leute und ich hab sie dann auch wegfahren sehen auf ihrem Moped noch mit dem Essen wirklich. Also das war glaube ich schon ein ganz besonderes Essen, was sie uns da präsentiert haben. Und was mein Eindruck zumindest war, das war jetzt nicht so eine Touri-Attraktion, die wir da mitgenommen haben, sondern das ist ja eher entstanden bei dieser Terrence. Der hat so einen IT-Hintergrund und ist auch Teil dieser surinamischen Bitcoin-Community, wie viel sind in der Telegram-Gruppe? 600 Leute oder so? Pi mal Daumen, also nur um so eine Größe zu geben, wie groß diese Community ist. Regnet übrigens im Hintergrund. Ja. Für die Atmo. und der hat das da organisiert. Der hat ja auch einen Geyser-Fund aufgesetzt, weil er eben in diesem Ort dort, wo eigentlich nichts ist, da war eine Hütte und so verteilt sind da noch ein paar Hütten und da war jetzt ein Rohbau, wo das Bitcoin-Schild dran hing. Aber es gibt Strom und es gibt auch Internet seit kurzem. Also die Infrastruktur ist da und was er mir noch im Interview dann erzählt hat, ist, dass es eben auch wirklich das Problem ist, es gibt... Der nächste Ort ist schon direkt am Grenzfluss zu Französisch-Guyana. Das sind 30 Kilometer noch. Und dort gibt es den einzigen Geldautomaten. Und das Problem ist eben, wenn am Ende des Monats alle ihr Geld kriegen, dann ist da die große Schlange und dann ist das schwierig, mit dem Bargeld einfach Hand zu haben. Deswegen ist es für ihn, er sieht tatsächlich darin eine Lösung, einfach mit Bitcoin diese Circular Economy aufzubauen und zu sagen, wir können hier zumindest in unserer kleinen Community uns dann Geld hin und her schicken. Und das fand ich auch, das war jetzt nicht nur so ein Marketing-Gag oder wenn man auf Geyser-Fund geht und sich die Projekte anguckt, ne, es ist ja schnell aufgesetzt, ich habe eine schöne Idee, ich mache da irgendwas, sondern es wirkte so, als wäre er wirklich überzeugt, dass das da eine Lösung sein kann für ein Problem, was sie tatsächlich haben. Und dadurch, dass es so eine kleine Community ist, seine Mutter hat ja gekocht, den Tapir für uns. Mhm.
Und getanzt.
Und getanzt und hat noch dieses, wir sind ja in den Dschungel rein zu so einem Tümpel mit rotem Wasser und da hatten sie noch so ein Bottich mit Blütenwasser vorbereitet und dann gab es eine rituelle Waschung.
Das ist der Heilige See gewesen.
Ja, aber die Größe, ich wollte Tümpel als Größenordnung jetzt. Also es war auch ihr Pool.
Ja. Sind da, und Waschmaschine.
Genau, also die haben uns da wirklich mitgenommen und nachdem alles vorbei war, meinte sie auch, dass sie hat ja auch gesagt, sie ist halb Arawak, halb javanesischer Herkunft, ja. Also auch so sehr gemischt und sie hat wirklich dann auch nochmal mit uns geredet und hat gesagt, ich habe für euch gekocht und bitte tragt doch dieses Projekt weiter und es würde uns wirklich helfen, wir haben hier schön vorbereitet, es kam noch jemand, der gesungen hat, also das war schon wirklich so eine Sache und das ist faszinierend, ohne Bitcoin wären wir niemals an diesen Ort gekommen und wären niemals mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen und hätten niemals diese Kultur erfahren und diese amtliche Dschungelprüfung, bei der die meisten gescheitert sind. Ja, also wer Dschungelcamp guckt, das ist so, ich habe mir das verifizieren lassen von zu Hause. Es ist so eine Kategorie, was sie da wohl auch essen.
Was jetzt?
Tapir. Der Tapir, den Tapir wow. zu essen.
Naja, das also, so weit geht es.
Ja, ich weiß es nicht, ich habe das nicht geschafft.
Dann würde ich sagen, Chef in den Dschungelcamp.
Ja,
oder?
Ja. Das haben wir einige nicht geschafft.
Vielleicht können wir ein paar Fotos irgendwie öffentlich machen.
Wir können eins in den Podcatcher könnt ihr sehen, wie es aussah.
Das wäre vielleicht ganz hilfreich, ja.
Es wird schwierig. Ich habe zu lange hingeguckt, sagen wir so. Dann hätte ich es gleich gegessen, dann wäre es wahrscheinlich.
Essen vorher angucken ist ein ganz grober Fehler. Sollte man nie tun.
Ich wollte eigentlich nochmal zurückkehren zu die Leuten. Also, ich habe lauter positive Leute kennengelernt. Also, und das ist etwas, was mir beibleibt von dieser Reise. Also ich habe unheimlich viele Leute, die natürlich, die sehen die Korruption, ne, die sehen aber, wie schlecht es die Leute manchmal auch geht, trotzdem passiert es mit dem Lachen und wird man geholfen und es gibt ja auch, ne, unser Guide zum Beispiel hat am ersten Tag hat er gesagt, ja, ich habe dann schon Zeit in den Niederlanden gewohnt und da habe ich es nicht ausgehalten. Hier bin ich zurückgekommen und wenn ich hier fischen will, dann hole ich meinen Angel und dann gehe ich fischen. Und in den Niederlanden brauche ich irgendwie dann Genehmigung und ich brauche dies und das. Ich weiß nicht, ob ich schon drüber geredet habe. Also ich fand das schon echt. Da, ne, und auch der beim Bitcoin Education Center, der den Frauen, der CEO von der Frauensportmannschaft war, Fußballmannschaft war, der hat auch viele Jahre in den Niederlanden gewohnt und ist dann zurückgekehrt nach Suriname, weil er irgendwie sich da nicht so erden konnte, wie man das eigentlich, wie er das wünscht hat. Und es gibt also Leute, die nicht nur den Einrichtungsweg machen Richtung von Suriname, Richtung die Niederlande oder so etwas ähnliches, aber es gibt auch ganz viele Leute, die dann sagen, hör mal, ich will zurück nach Suriname, weil es mir da irgendwie wegen der weniger Regeln, wegen weniger, ne, also weil es mir da irgendwie am Lebensfreude vielleicht besser geht. Also das ist etwas, was mir schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das erfahren habt.
Das Land ist halt groß und im Hinterland ganz unerschlossen und ich glaube, für jemanden, der, wenn man ein Faible für hat, kann man halt jederzeit in die Natur und wochenlang da bleiben, sich selbst ernähren. Das ist komplett möglich. Es ist ein Sprichwort sagt, wo wenn man einem Tag einen Stock in die Erde steckt, ist am nächsten Tag ein Baum draus geworden. Also unglaublich fruchtbar auch. Es gibt viele, viele Früchte, viele, viele Tiere, die wohl dann auch essbar sind. Und
theoretisch.
Also ich habe es immer so verstanden, dass das halt einfach auch, du kannst auf einer Selbstversorgungsebene gut klarkommen, wenn du das willst und hast dann viele Freiheiten, einfach draußen zu sein. Und keine Rechenschaft ablegen zu müssen.
Ja, viele haben mir auch erzählt, dass sie in der Stadt zwar leben, aber das Wochenende oder in den Urlaub einfach rausfahren. Zum Angeln, Fischen, zum Jagen teilweise auch noch. Und das spiegelt es ja genau wieder. Dieses, ich kann machen, ich gehe raus und bin. Mann, wir sind lang, fährt man eine halbe Stunde gefühlt und du bist raus aus der Stadt und du bist mittendrin. Und das ist. Und dann kommt ja auch nichts mehr. Dann kommt auch keine große Stadt mehr. Und ich glaube, das passt genau dazu, dann, dass die Menschen hier raus können und es auch wollen. Und ich kann das dann schon verstehen, wenn man dann in Amsterdam steht und das mit hier vergleicht, dass man sagt, oh, vor allem einer, der ja auch, am ersten Tag hat er auch gemeint, er konnte in Amsterdam oder in Holland nicht, Niederlanden dann jetzt nicht einfach irgendwo zelten.
Ja, genau.
Was er hier wiederum kann.
Ja, genau. Und das ist schon etwas, was mir aufgefallen ist. Und auch alles mit Lachen. Also ganz vieles. Ne? Also mit Lachen auf dem Gesicht. Und ja, also das fand ich schon echt schön zu sehen.
Ja, also yes. Ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass es durchaus Potenzial gibt in diesem Land. Und das auch, wenn man hier ist, was wir auch gelernt haben, jetzt im Internet steht natürlich, das ist Malaria-Gebiet und man muss irgendwie aufpassen. Aber hier lernt man dann, dass es nur noch scheinbar in den Randgebieten Amazonas Richtung Brasilien wohl tatsächlich ein großes Thema ist. Also man kann hier wirklich gut sein erstmal, ohne Angst zu haben. Die Sicherheitslage ist gut, das ist, die Perspektiven sind gut. Wir müssen halt jetzt mal gucken, was diese Wahl bringt. Die ist am 24. März geht der Wahlkampf offiziell los, weil da die Listen irgendwie fertig sind und dann 2 Monate sind Zeit bis zur Wahl.
Ne? Genau, es ist recht streng reglementiert, ab wann der offizielle persönliche Wahlkampf oder personalisierte Wahlkampf losgehen kann. Und das ist jetzt halt dann nächste Woche am 24. März. Das geht dann 2 Monate bis zum 24. Mai und am 25. Mai ist dann die Parlamentswahl.
Und falls es Rückfragen zur Koalitionsthematik gibt, Deutschland ist ja vielleicht hilfreich dabei.
Aber das grundsätzliche Fazit auch zu dieser Wahl ist doch, es ist möglich, dass sie Präsidentin wird, aber es wäre eher unwahrscheinlich. So ist jetzt mein Eindruck nach allem, was ich gehört habe.
Improbable, not impossible. es gibt auch immer wieder, also was es noch gibt, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, sie haben ein sehr schönes, vergleichsweise großes Bitcoin-Center mitten in der Stadt. Die lokale Bitcoin-Sranan, also die Bitcoin-Community, was ungefähr so ist, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also eine ganze Etage in so einem zwei- oder dreistöckigen Haus, was so ein bisschen ich glaube, es ist ein neueres Gebäude, aber in dem Kolonialstil, also zumindest davon inspiriert ist. Ne? Also zumindest passt es irgendwie rein. Es ist jetzt, und wir wurden eingeladen zum Grillen. Es war, hat einen schönen großen Gemüsegarten und an der Stelle war die Stadt, kam mir zumindest auch recht grün vor. Die Stadt selber ist ja auch irgendwie, fand ich, hatte ganz viele verschiedene Seiten, je nachdem, wo man sich aufhält und in welche Straßen man ist. Es gibt einerseits dieses koloniale Erbe, was gut gepflegt ist, dann gibt es das koloniale Erbe, was zerfällt und dann gibt es ganz viele sehr, sehr zweckmäßige Metallhäuser, also ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Also größere, so Warenhäuser, Supermärkte, aber die einfach nur zweckmäßig dahingestellt sind. So als wäre das einfach nur so ein Handelsaußenposten, wo man auch nicht genau weiß, ob es sich überhaupt lohnt, da jetzt großartig Infrastruktur aufzubauen, weil nicht in 10 Jahren sowieso schon alle weitergezogen sind. Aber das macht eine ganz bunte, interessante Mischung.
Vielleicht noch als, ich will noch eins sagen, bevor wir nämlich dann los müssen, gleich duschen müssen, doch, weil sonst eng. Dann Phil und ich würden uns verabschieden ansonsten. Was mir noch gerade bei Bitcoin aufgefallen ist, und wir waren ja, du hast ja angesprochen, beim Bitcoin Education Center, es gibt Anlaufstellen hier und wir haben ja mit vielen gesprochen, Paul, du hast erzählt gerade eben, was ich ganz wichtig fand, man konnte jetzt jemanden weiterleiten an eine zentrale Stelle, wo wir sagen, denen kann man vertrauen soweit, weil sie eben Bitcoin soweit verstanden haben. Ja. Und dass sie auch die lokalen Bedingungen kennt. Man weiß, wo man Bitcoin kaufen kann. Anscheinend kann man hier Bitcoin auch in Stores oder bei Privatpersonen kaufen. Es gibt ATMs, auch im Bitcoin Education Center war, glaube ich, unten einer drin. Das fand ich sehr wichtig, weil wir können nur soweit helfen, zu sagen, hey, Bitcoin kann das und das machen, aber jetzt zum Beispiel Bitcoin kaufen oder auch eine Anlaufstelle zu bieten, das können wir halt eben nicht. Und daher sieht man, wie wichtig es eigentlich ist, dass auch so kleine Communities, vielleicht mit 2, 3 Personen, die da sind, wirkt auf den ersten Blick, was soll das bringen? Aber im Nachhinein sehen wir jetzt, wir haben jetzt mindestens 10 Leute dahin geleitet in die Richtung, wenn ihr Fragen habt, geht dahin. Ja. Und bitte, bitte, wenn ihr irgendwas mit Bitcoin tut, fragt danach, bevor ihr irgendwas anderes macht. Und das nehme ich mit, wie wichtig eigentlich diese kleinen Anlaufstellen auch sein können, schlussendlich, weil wir ja nur bis zu einem gewissen Grad helfen können.
Ja, für die Leute, die bei Block Köln waren, ich glaube ungefähr, der Bitcoin Education Center war ungefähr der gleiche Größe von Block Köln, so grobmäßig.
Ja, war schon ein bisschen größer.
Ein bisschen größer.
Also nicht in Köln, ich meine jetzt hier.
Ja, okay. So, also ein bisschen zum Vergleich von der...
Aber der Block Köln war natürlich auch toll.
Ja. ja, stimmt. Und das ist schon, ja, stimmt schon, ja.
Tja, Jan-Paul, was sind deine Schlussworte?
Schlussworte. Ja, ich stehe so ein bisschen auf der Kippe. Wir hatten uns gestern Abend ja schon etwas länger, oder ich habe mich jetzt auch die Tage mit euch viel darüber unterhalten, wie wir, ja, was unser Fazit ist jetzt aus unserem einwöchigen Besuch hier in Suriname. Und ich muss sagen, ich stehe immer noch ein bisschen auf der Kippe, weil ich Fragezeichen habe, wie die Zukunft sich hier entwickeln kann. Ich würde mir sehr wünschen, weil mir die Menschen hier sehr ans Herz gewachsen sind. Wir haben es hier im Gespräch ja auch schon rausgehört. Würde mir für Sie wünschen, dass Sie eine positive Zukunftsaussicht haben. Ich glaube, es ist noch sehr schwierig. Wir haben jetzt hier einiges gesehen. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, es ist immer noch ein sehr armes Land, ein sehr, ja, irgendwie bildungsschwach, würde ich fast schon sagen. Also es ist jetzt, ja, weiß ich, bildungsschwach, das klingt so negativ, aber es ist nicht viel da, aus dem man jetzt sagen könnte, okay, dieses Land wird sich in einer weiteren Zukunft sehr positiv entwickeln und es gibt große Chancen, die Bevölkerung wird hier zu Wohlstand vielleicht kommen. Das weiß ich alles noch nicht so genau. Ansonsten, es ist einfach ein schönes Land, muss man sagen, wenn man das mag. Also es gibt hier nicht, wir hatten es gesagt, es gibt hier nicht den Pauschaltourismus. Man wird sich hier nicht hierher kommen und in einem schönen Fünf-Sterne-Hotel all-inclusive an den Pool legen können oder an den Strand legen können.
Auch keine Golfplätze, oder?
Wisst weiß ihr ich nicht.
Doch, glaube ich, einen habe ich immer gesehen.
Golfplätze? Ja, ich glaube, einen hatte ich gesehen, ja.
Aber ich habe keine Amerikaner gesehen.
Ja, ja, stimmt. Das heißt also, wenn man hierher kommt, dann entweder wenn man ein gewisses historisches Interesse hat an dem kolonialen Erbe der Niederlande oder überhaupt, wie sich das koloniale Erbe auf moderne Staaten auswirkt, oder wenn man halt Ökotourismus machen möchte. Also wenn man raus möchte in den Dschungel und so ein bisschen Natur und Umwelt mal erleben möchte, dafür ist Suriname, glaube ich, eine sehr schöne Destination, wo man gut hinreisen kann.
Auf jeden Fall.
Du musst bereit sein, dir den Gecko in den Kragen fallen
zu lassen. Ja, genau.
Manchmal auch zweimal. Wenn die Tarantel durchs Dach.
Der verjagt wird von der Tarantel, ja, genau.
Genau, das muss man natürlich aushalten können. Ansonsten, ja, also was die Bitcoin-Adoption angeht, ich meine, wir haben natürlich privilegierten Zugang dazu. Ne? Wir haben vorher schon Kontakte aufgebaut gehabt. Aber es ist schön zu sehen, dass es hier eine kleine Community gibt, die sich darum kümmert. Für mich war zum Beispiel der Besuch in Alphonsdorp und der Versuch von Terence in diesem kleinen, abgelegenen Indianerdorf eine Bitcoin Circular Economy aufzubauen, fand ich einfach super beeindruckend. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles, alles Gute dafür und vor allem viel, viel Geduld, denn die wird er brauchen, um dort etwas aufzubauen.
Aber dass wir selbst da in Alphonsdorp mit einfach eine Lightning-Zahlung machen konnten, also als der Getränke, der Pickup kam, das fand ich schon ganz cool.
Danke, Paul.
Ja, den habe ich
auch gespielt. Ja, genau. Dass wir da ein Netz haben überhaupt, inmitten in der Pampa.
Ja, ja, also, aber der Mann wollte aber das auch, also schon cool.
das ist gut.
Ja. Gib mir mal den Telefon, ich lade dir eine App runter. Nee.
Und was auch immer besser funktioniert, nicht nur in Suriname, sondern das auch in El Salvador oder in vielen anderen Ländern sind, mittlerweile ist die Technologie so weit, dass man ganz einfach mit Lightning eine eSIM-Karte kaufen kann und die schon vor Abflug einrichtet. Wir hatten ja auch dankenswerterweise Unterstützung von LNVPN.
Wer auch immer sich da verbirgt hinter diesem Akronym.
Die jetzt neben VPNs auch eSIM für die ganze Welt anbieten.
Das war der erste Werbeclip mit dem Honigdachs-Podcast.
Ja, dann machen wir gleich noch den zwei Paul, weil du hast die Leute ja alle ongeboardet. Sag noch ganz kurz, was ist so die App to go, was ist die gute Wallet, mit der du es geschafft hast, die Leute zu überzeugen, dass sie auch einen einfachen Zugang hatten, so die Infrastruktur, was wird hier benutzt?
Ja,
also das Thema Wallets nochmal einbringen in diese Folge zum Abschluss.
Also ich fand es eigentlich ganz wichtig, dass die Leute dann irgendwie auch miteinander sich gut austauschen können und dass die dann fast alle auch die gleichen App benutzen. Also die benutzen hier den Blink Wallet. Und sind ja auch von Leuten, die wir kennen, ne? Also die Leute, die dahinter sind, ja auch integere Personen und so, obwohl es ein Custodial Wallet ist. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man die Leute dann sagt, hör mal, das ist den ersten Schritt in euren Bitcoin Rabbit Hole. Und eine der coole Sachen, die wir gestern erlebt haben, war, dass der Mann, der hier beim Pool irgendwie unsere Drinks eingeschenkt hat, der hat irgendwie gesagt, hör mal, ihr habt mich die letzten 4 Nächte habt ihr mir komplett wach gehalten, weil ich bin ins Bitcoin Rabbit Hole gefallen und ich will eigentlich auch ein bisschen raus, aber es ist so viel zu lernen und das ist so unheimlich cool, dass man mit ein paar Sätze, mit ein paar Gespräche jemand doch relativ tief ins Bitcoin Rabbit Hole kriegt und ja, ist schon echt, echt schön. Und ich habe auch gemerkt, unseren Tourguide zum Beispiel, dass das, der war schon Bitcoiner. Ne? Also der war schon Bitcoiner, bevor das der Bitcoin hatte. Und Bitcoin ist irgendwie dann ein Tool für ihn, um noch mehr zu leben, wie er selber möchte. Und das ist schon schön zu sehen. Und auch, wie dankbar der ist. Ne? Also wir haben das dann auch auf Twitter gepostet. Und dann hat er schon ordentlich Spenden auch bekommen. Und das ist ja auch echt super. Also wenn Leute überlegen, also nachdenken darüber, nach Suriname zu gehen, dann auf jeden Fall sucht den Sandro auf. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir wahrscheinlich alle bestätigen können, dass das der beste Guide ist, den man in Suriname haben kann.
Genau, wir haben auch diese Touren, die wir gemacht haben, alle mit Bitcoin bezahlt. Der Tour, die Agentur quasi hat Bitcoin genommen und ich weiß gar nicht, ob Sandro direkt auch dann in Bitcoin bezahlt wurde oder?
Weil, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Der hat wahrscheinlich über seinen Wise-Account hat er dann Dollar bekommen oder so etwas ähnliches. Aber ich bin 100% sicher, dass wenn Bitcoiner sagen, ich möchte gerne nach Suriname und die sagen, Sandro, bitte begleite uns die Tage, dass man dann mit Bitcoin bezahlen kann. Und das ist schon gut.
Der Eindruck, den wir hinterlassen haben, hat ihn nicht abgeschreckt wahrscheinlich.
Nein, auf jeden Fall nicht.
Aber das ist auch ein schönes Schlusswort. An der Stelle, wir müssen jetzt nämlich wirklich langsam aus dem Hotel raus hier und ich sehe Jonas schon mit der Hufe scharen. Also,
manche müssen noch packen.
Stimmt, ich auch. Also,
ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn.
Wir packen den Link zu der lokalen Telegram-Gruppe, über die sich die Community hier organisiert, auch in die Shownotes.
Ja, und vielleicht auch den Geyserfund für Alphonse.
Ja, alles.
Rinder. Ein paar
Bilder vielleicht. Wenn ihr mehr noch über Suriname im Nachgang erfahren wollt, dann wahrscheinlich bei Notsignal.
Ja.
Und bei Honigdachs? Nein, Jonas, bei Bitcoin verstehen. Vielleicht auch bei uns, weiß ich nicht. In jedem Fall vielen Dank.
Und bei der Bitcoin School?
Ja. Bitcoin School, ja.
Und ja, wer bestimmt auch.
Wer Holländisch kann?
Ja.
Oder es lernen möchte?
Ja.
Ist ja ideal. Ansonsten vielen Dank, dass ihr eure Einblicke geteilt und eure Technik geteilt habt hier. Das war wirklich ein kleines südamerikanisches Bitcoin-Podcast-Summit. Und dann gute Reise uns allen und dann hören wir uns und sehen uns bald wieder irgendwo anders.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Jeff, für die Reiseorganisation.
Ja, danke.
Schön, dass alle mitgekommen. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Oh,